Nun, Testosteron und erektile Dysfunktion, wenn wir gleich einmal beim Testosteron hineinschauen, man sieht das da gleich ganz plakativ. Testosteron ist das Männlichkeitshormon schlechthin. Wir sind heute im Kunsthistorischen Museum, also das heißt, wir gehen gleich einmal ein bisschen zurück. Wie schaut es denn aus mit der Geschichte? Nicht nur nach vorne blickend, sondern hier in diesen Hallen, wo sehr viel sich um Kunst und Geschichte dreht, sehen wir natürlich, dass es im Wesentlichen ein Thema ist, das schon seit jeher immer wieder die Gemüter erhitzt. Und der Gaius Plinus, der Ältere, der Zweite, hat bereits schon im ersten Jahrhundert nach Christus hier eben darüber geschrieben, dass womöglicherweise, wenn man Stierhoden hier verzehrt, dass das einen Einfluss auf die Kraft und auf die Potenz hat. Es gab dann sehr lange Zeit zu dem Thema große Mythen, die sich darum herum entwickelt haben, was man jetzt machen kann, um das Testosteron zu erhöhen. Gerade aus Wien kann man dann auch Meldungen, dass womöglich mit Vasektomien, mit der Durchtrennung der Samenleiter hier auch das Testosteron erhöht werden kann. Eine wirklich wissenschaftliche Forschung gibt es aber eigentlich erst seit 150 Jahren. Und es war etwa vor 90 Jahren, dass zum ersten Mal wirklich dann das Testosteron aus den Stierhoden isoliert worden ist. Und dann im Bereich vor 80 Jahren wurde dann auch die erste chemische Synthese vom Testosteron möglich gemacht. Dafür gab es dann auch den Nobelpreis in Chemie, der im Wesentlichen für die Entdeckung und für die Synthetisierung von den Steroidhormonen vergeben worden ist. Ein bisschen später dann noch das Dihydrotestosteron, werde dann auch noch darauf eingehen, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, der natürlich auch entscheidend gerade im Zusammenhang mit der Prostata hier wesentlich ist und vor etwa 10 Jahren dann auch die Entschlüsselung der genomischen und nicht genomischen Funktionen des Androgenrezeptors. Von den Grundlagen her, wir sprechen beim Testosteron von dem männlichen Sexualhormon, ist ein Steroidhormon, bei Männern die Produktion etwa 6 bis 7 Milligramm pro Tag. Frauen produzieren natürlich auch Testosteron, ganz offensichtlich nicht in den Hoden, sondern hier wirklich die Umwandlung von der Nebenniere und auch zu einem kleinen Teil in den Ovarien. Und der Name setzt sich eben zusammen, einerseits aus den Testes, aus den Hoden, aber auch aus diesem Sterolgerüst und aus dieser Ketongruppe hier im Bereich des Testosteron, und so setzt sich auch der Name des Testosterons zusammen. Von der Regulation hier, wenn wir ein bisschen in die Biochemie zurückgehen, ist es auch ganz entscheidend. Wir haben einen Einfluss, die Hypophysen-Gonadenachse, die hier ganz entscheidend ist für die Regulation, aber auch für die Produktion des Testosterons. Wenn wir hier hinaufschauen, wir haben den Hypothalamus, der über die Gonadotropin-Releasing-Hormone, das Gonadoliberin, entsprechend auf den Hypophysen-Vorderlappen wirkt und da über die Gonadotropine, das LH und das FSH. FSH ist hier für die Produktion primär von den Samenzellen notwendig, aber über das LH hier auf die Leydigschen Zellen wirkt und dementsprechend die Produktion des Testosteron steuert. Ich habe hier auf der linken Seite auch kurz abgebildet das Thema der Pulsatilität. Das ist ein ganz entscheidendes. Warum? Weil wir im Tagesverlauf hier gerade auch bei jüngeren Männern eine ganz entscheidende Schwankung sehen. Wir sehen, dass etwa 20 bis 40% höhere Tagesspiegel zwischen 8 und 11 Uhr zu finden sind. Deshalb ist es auch ganz wichtig, wenn zu Ihnen am Nachmittag ein Patient in die Ordination kommt oder Sie einem Patienten auch mal einen Testosteronwert bestimmen wollen und ihn in ein Labor schicken, dann bitte unbedingt dazu sagen, dass er das auch entsprechend am Vormittag machen sollte. Was hier ganz interessant ist, ist, dass diese Schwankungen, diese Tagesschwankungen mit dem Alter dann abnehmen. Das heißt, gerade bei älteren Männern ist das weniger ein Thema als bei jüngeren Männern. Aber jüngere Männer sind da häufig auch die, die, wenn es um das Thema Testosteronschwankungen oder Mangel angesprochen wird, dass es hier eher auch ganz entscheidend ist, wirklich exakte Werte zu haben. Wie sieht es nun aus? Testosteron im Plasma. Auch ein wichtiger Punkt, wir haben einen Teil des Testosterons, der frei ist, wir haben einen Teil, der bioverfügbar ist Und wir haben einen Teil, der gebunden ist. Und da unterscheiden wir die Bindung an das sexualhormonbindende Globulin. Das ist auch im Wesentlichen dieser Punkt, der mit dem Alter, wenn diese Bindung zunimmt, dass der bioverfügbare Anteil, also der, der wirklich dann essentiell ist, dass wir auch unsere Funktionen des Testosterons wahrnehmen können, der sich dadurch verändert. Biosynthese, ich möchte da jetzt nicht zu sehr überstrapazieren mit diesem doch eher sehr aufwendigen Tier. Wir schauen uns eher schnell hinein in den Metabolismus, wo wir sehen, dass das Testosteron, und das ist immer wieder auch eine spannende Situation, wenn man sich anschaut, wie wird es eigentlich metabolisiert. Wir haben einerseits die 5-Alpha-Reduktase, von der haben wir heute auch schon gehört, im Zusammenhang mit der Prostatavergrößerung, aber auch mit dem Prostatakarzinom, dass die für die Umwandlung des Testosterons ins Dihydrotestosteron notwendig ist und die Aromatase, die sich auch gerade im Fettgewebe findet, hier für die Umwandlung ins Östradiol. Wieso ist das jetzt ganz entscheidend? Weil gerade über diese verschiedenen Metaboliten wir auch unterschiedliche Wirkungen des Testosterons haben. Das heißt, wenn wir darüber reden, was das Testosteron für einen Einfluss hat, dann ist das primär nicht nur das Testosteron alleine, das hier natürlich einen wichtigen Einfluss auf die sexuelle Differenzierung, genauso wie auch die Knochenmasse, also den Knochenaufbau und die Mineralisierung einerseits durch Wirkung auf die Osteoblasten und Osteoklasten hier hat, sondern auch über die Metaboliten, das Dihydrotestosteron, das ganz entscheidend ist für die sexuelle Differenzierung. Wir haben schon bereits gehört, im Zusammenhang mit dem Prostatakarzinom, hier gibt es vielleicht bereits auch einen Einfluss in der Embryogenese, aber gerade das Dihydrotestosteron ist auch für die Körperbehaarung ganz wesentlich und ist auch dieser Metabolit, gerade bei der Alopezie, bei der androgen bedingten Alopezie, der auch beeinflusst werden kann. Propezia, das im Wesentlichen ein 5-Alpha-Reduktase-Hemmer ist und das Dihydrotestosteron hier hemmt, hat hier entsprechend auch den Einfluss. Sebumproduktion, natürlich, Sie kennen die Akne, die man gerade bei Bodybuildern hier auch oft sieht, und die Prostatagröße wird eben gerade über das Dihydrotestosteron beeinflusst. Vom Östradiol hier ist es auch wichtig, dass wir hier einerseits eine psychotrope Wirkung haben, also dieser Metabolit hat auch entscheidende Funktionen, gerade im Gehirn, wo wir auch die Wirkung des Testosterons mit beeinflussen können. Feedback auf die Hypophyse wird auch über das Östradiol bewirkt und aber jetzt beim Testosteron selbst ein wichtiger Aspekt ist, dass es natürlich auch entscheidend ist für die Erektion und somit auch für sexuelle Funktionsstörungen und darauf werden wir nachher auch noch kurz eingehen. Wie Sie sehen, es gibt natürlich mannigfaltige Angriffspunkte für das Testosteron und auf der anderen Seite, Sie alle kennen einen der Vorzeige Österreicher, kann es einmal natürlich anders ausschauen, wenn ein Testosteronmangel vorliegt. Von der Definition her ist der Hypogonadismus, wir haben schon gesehen, die Gonaden, also die Hypophysen-Gonadenachse ist hier auch ganz entscheidend für den Namen der Hypogonadismus. Der männliche Hypogonadismus ist durch einen Androgenmangel verursachtes klinisches Syndrom, welches, und das ganz wichtig, einerseits Organfunktionen beeinflussen kann, aber auch die Lebensqualität beeinflusst. Wie schaut es aus mit der Prävalenz? Hier ist es sehr interessant zu sehen. Ich habe Ihnen gesagt, das ist eine der Störungen, mit denen doch viele Männer im Laufe ihres Lebens auch einmal zu kämpfen haben. Wir sehen, dass über die verschiedenen Altersgruppen hinweg wir etwa ein Drittel aller Männer, also etwas mehr als ein Drittel aller Männer, haben wirklich einen relevanten Hypogonadismus mit erniedrigten Testosteronwerten. Wie schaut es jetzt aus mit dem klinischen Bild eines Hypogonadismus, eines Testosteronmangels? Und da tun wir uns zum Teil schon ein bisschen schwerer. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Symptomen, die einmal auftreten können. Ich habe Ihnen hier die häufigsten rausgesucht. Sexuelles Verlangen und Libidomangel ist natürlich eines der wichtigsten Faktoren, die auch immer wieder mal den Patienten zu uns bringen, aber auch depressive Verstimmung, das Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten, eine Abnahme der Knochendichte, Veränderungen in der Körperbehaarung oder auch in der Beschaffenheit der Haut sind hier zu erwähnen. Ganz besonders natürlich auch, wenn man einen ganz signifikanten Mangel hat, auch typisches Symptom, die Hitzewallungen. Was wichtig ist, ist, dass nicht alle diese Symptome vorliegen müssen. Gleichzeitig werde ich Ihnen dann auch so ein bisschen bei einem Kochrezept zum Thema der Diagnose und auch der Therapie zeigen, dass es auf der anderen Seite so ist, dass gerade nicht jedes Symptom aber auch für einen Hormonmangel unbedingt sprechen muss. Was auch ganz wichtig ist, und daran denkt man oft ein bisschen weniger, gerade mit einem erniedrigten Testosteron, dass wir hier eigentlich doch eine erhöhte kardiovaskuläre Mortalität finden, die das relative Risiko in Studien bis zweifach erhöht, aber auch die Krebsmortalität kann erhöht sein. Und ein ganz wesentlicher Faktor, gerade das metabolische Syndrom oder eine diabetische Stoffwechsellage, hier korreliert wirklich erniedrigte Testosteronwerte. Und ganz interessant, in einer Studie, die sich angeschaut hat, Kriegsveteranen hier in Amerika, knapp 1000 Männer, wurden eingeteilt, je nach ihren Testosteronwerten, entsprechend über 8 Jahre auch nachverfolgt. Und man hat sich angeschaut, wie hoch war dann die entsprechende Mortalität. Und das, was sich gezeigt hat, war, dass diese All-Cause-Mortality, also die Sterblichkeit, signifikant erhöht war bei den Männern, die wirklich im niedrigsten Bereich von den Testosteronwerten waren. Wir haben schon gesagt, metabolisches Syndrom, das ist ein Thema, mit dem Sie sich natürlich viel besser auskennen als wir als Urologen. Gleichzeitig sehen wir wiederum das andere Spektrum, nämlich den Mann, der mit einem erniedrigten Testosteron kommt. Und das ist, glaube ich, ein doch recht eindeutiges Bild. Man sieht hier so das typisch amerikanische Diner und die wirklich 4 Todsünden, könnte man sagen, die natürlich für das metabolische Syndrom hier auch vorliegen können. Die Hypertonie, die Adiposität, aber natürlich auch Störungen im Zuckerstoffwechsel und auch bei dem Cholesterin. Und das, was sich diese Studie auch wieder mit knapp 1000 Männern angeschaut hat, war, wie viele Patienten, die wegen sexuellen Funktionsstörungen in eine urologische Klinik gekommen sind, wie viele von diesen Patienten hatten ein erniedrigtes Testosteron. Und wenn diese Patienten dann ein erniedrigtes Testosteron hatten, hat man sich angeschaut, wie viele von den Komponenten, die zu einem metabolischen Syndrom führen oder die Komponenten des metabolischen Syndroms sind, wie viele sind davon vorgelegen. Und man sieht ganz eindeutig, dass gerade bei den Patienten, die alle Komponenten des metabolischen Syndroms hatten, dass hier signifikant erniedrigte Testosteronwerte vorgelegen sind. Wie schaut es nun aus mit der sexuellen Funktion? Ganz entscheidend, eine Studie neben vielen, dazu gibt es natürlich Unmengen an Literatur, die sich auch angeschaut hat, wie kann die sexuelle Funktion durch Testosteron beeinflusst werden. Man hat hier in dieser Studie angeschaut, wenn Patienten Testosteron erhalten haben und das Ganze dann auch wieder entsprechend abgesetzt worden ist, sowohl auf Ejakulation, sexuelles Desire, also das Verlangen und auch die sexuelle Zufriedenheit signifikanter Einfluss. Das Thema Testosteron und Muskulatur ist wahrscheinlich allen klar. Aus dem Grund natürlich anaboles Hormon wird es ja auch im Bereich Bodybuilding auch entsprechend ein Abusus auch regelmäßig durchgeführt. Hier ganz eindeutige Daten, die einfach den verbesserten Muskelaufbau zeigen. Was auch wichtig ist, ist der Zusammenhang zwischen Testosteron und Depression. Hier, wenn man sich anschaut in dieser Studie, die gezeigt hat, dass gerade Patienten, die mit depressiven Verstimmungen, kognitiver Verschlechterung bei nachgewiesenem Testosteronmangel hier auch entsprechend mit Testosteron behandelt worden sind, dass es zu einer signifikanten Verbesserung dieser Depressionsskala gekommen ist, also hier Placebo versus Testosteron, 10%ige Verbesserung unter Placebo versus über 50%ige Verbesserung unter Testosterontherapie. Nur Was ich Ihnen alles bisher gezeigt habe, müsste man eigentlich der Meinung sein, Testosteron ist das Wundermittel. Es gibt, wenn man ein bisschen ins Internet schaut, da gibt es zum Beispiel den Dr. Life in Amerika, der überhaupt anpreist, er hat in 10 Jahren mit Testosteron und Sport überhaupt sein ganzes Leben verändert. Und if he can do it, everyone can do it. Also die Frage ist natürlich, ist das nicht ein bisschen ein Snake Oil, was wir da auch zum Teil verkaufen. Nun, ich glaube, man muss diesbezüglich auch recht vorsichtig sein, weil das Problem, das wir natürlich haben, ist, dass wir gerade in der Beurteilung von Symptomen, wir hier nicht so, wie wir heute gehört haben, bei der Prostata-Symptomatik, die Fragebogen, die wir zur Verfügung haben, sind alle nicht ganz so von einer hohen Spezifität gekürt. Die Sensitivität ist zwar sehr gut, aber wir haben das Problem, dass es hier natürlich eine große Überlappung gibt mit anderen Symptomen, die auch ganz andere Ursachen haben können. Das zweite Problem, worauf man natürlich immer aufpassen muss, gerade im Zusammenhang mit Testosterontherapie, ist das Thema Prostatakarzinom und auch kardiovaskuläres Risiko. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Prostatakarzinom, hier der Zusammenhang zwischen Testosterontherapie und dem Risiko einer Entwicklung eines Prostatakarzinoms hat sich gerade seit der Einführung der Testosteronentzug oder der Androgenentzugstherapie 1941 durch Huggins und Hodge als wirklich eines der Mythen oder eines der Grundregeln in der Urologie ergeben, das immer gezeigt hat, wenn Prostatakarzinom vorliegt, dann darf man auf keinen Fall Testosteron geben, beziehungsweise auf der anderen Seite, dass Testosteron und Testosterontherapie womöglich zu einem Prostatakarzinom führen kann. Das, was sich eigentlich mittlerweile durchgesetzt hat, ist, dass diese Annahme als nicht erwiesen gilt. Es gibt ganz im Gegenteil hier zum Beispiel eine schöne Arbeit, die wirklich auch einmal als Meta-Analyse die Daten dazu zusammengefasst hat. Es ist diese Sorge, mehr Testosteron ist gleich mehr Krebs, hier nicht ganz klar. Das Entscheidende ist, wir sprechen heute eher von einer Saturationstherapie, das heißt über einem gewissen Level an Testosteron, das die Zellen bekommen, wenn wir hier einfach mehr Testosteron geben, dass das nicht notwendigerweise auch zu mehr Testosteron führt. Und es geht sogar schon in diese Richtung, dass wir in Studien bereits untersuchen, Patienten, die nach einem therapierten lokalen Prostatakarzinom, das somit entfernt wurde und kein Nachweis von noch irgendeinem aktiven Prostatakarzinom vorliegt, dass wir diese Männer bereits in Studien untersuchen, sie mit Testosteronersatztherapie zu behandeln, sofern ein erniedrigter Testosteronwert vorliegt. Das zweite Thema, das ist auch so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen, gerade in den letzten beiden Jahren waren zwei rezente retrospektive Studien, die ergeben hatten, dass unter Testosterontherapie womöglich eine höhere Rate an kardiovaskulärer Mortalität aufgetreten ist. Das Problem hier kann man auch gleich wieder mehr oder weniger vom Tisch fegen. Hier hat sich in sämtlichen urologischen Nachuntersuchungen gezeigt, dass da doch deutliche methodische Mängel vorgelegen sind und auch Datenfehler zum Teil und sämtliche randomisierte, kontrollierte Studien auch gezeigt haben, dass es sogar eigentlich protektiv ist und dass man gerade auch die Risikofaktoren wie eben Diabetes mellitus, ein metabolisches Syndrom hier eigentlich durch die Testosterontherapie verbessern kann. Was ist nun das Kochrezept, wenn wir uns das ein bisschen anschauen? Was sollten Sie jetzt beachten, wenn Sie Patienten eben sehen, wo Sie gerade den Verdacht stellen in diese Richtung? Bei der Diagnose ganz entscheidend hier, nicht alle Symptome müssen unbedingt auf einen Testosteronmangel hinweisen. Wir haben das Problem, dass es da entsprechend auch keine wirklich guten Fragebögen gibt, beziehungsweise dass wir die nicht als validiert ansehen können. Die Blutabnahme haben wir bereits erwähnt, dass die unbedingt am Vormittag erfolgen sollte. Die Grenzwerte beim Testosteron sind unter 3,46 Nanogramm pro Milliliter, unter 2,3 auf alle Fälle eine Substitution notwendig. Und das Gleiche beim freien Testosteron, auch die entsprechenden Werte. Ganz wichtig, klare Indikation ist, wenn typische Symptome auftreten und wir erniederte Testosteronwerte haben. Wie schaut es aus mit der Therapie? Auch hier relativ klar, am Anfang sollten wir unbedingt kurzwirksame Testosteronpräparate verwenden, wenn die gut vertragen werden und wenn unter dieser Therapie es auch zu einer Verbesserung der Symptome kommt, dann entsprechend kann man auch auf längerfristige, längere Depotpräparate wechseln. Was sind die Kontraindikationen? Die sollte man auf alle Fälle beachten. Ein aktives Prostatakarzinom oder ein nicht behandeltes Prostatakarzinom ist definitiv eine Kontraindikation. Ein erhöhter PSA-Wert ist auch eine Kontraindikation, obwohl wir ja jetzt schon gehört haben, dass es keine relativen Werte hier gibt. Hämatokrit natürlich ebenfalls. Karzinom von der männlichen Brustdrüse ist genauso eine Kontraindikation, wie auch, und das ist was ganz Wesentliches, auch Kinderwunsch, vorliegender Kinderwunsch oder vorliegende Infertilität. Diesen Patienten entgegen der häufig kolportierten Meinung, dass man mit Testosteron die Fertilität verbessert, ganz im Gegenteil, die Fertilität wird dadurch eingeschränkt. Ganz wichtig, Alter ist keine Kontraindikation. Wie schaut es jetzt aus mit dem Testosteronersatz, Testosterontherapie-Schemen? In Österreich ist es relativ einfach. Es gibt im Wesentlichen nur zwei Präparate, die wir anwenden können. Und damit tun wir uns auch relativ leicht. Wir haben das Testosteron-Gel, das Testogel, das täglich appliziert wird. Man verwendet typischerweise eins von diesen Säckchen, von diesen Gelsäckchen, das dann entsprechend auch aufgetragen werden. Und wenn das gut vertragen wird, kann man dann auf dieses Langzeitdepot, auf diese intramuskuläre Injektion, diese 3-Monats-Spritze umwechseln. So schaut dann so eine prinzipielle Dosierung und Monitorisierungsempfehlung aus. Erste Injektion zum ersten Mal zum Zeitpunkt 0, nach 6 Wochen dann die zweite Injektion. Beim ersten Mal braucht man so eine Booster-Injektion. Danach geht es dann im 12-Wochen-Rhythmus weiter. Entsprechend sollte man dann beim dritten bereits Hämoglobin, PSA und noch eine digital-rektale Untersuchung durchführen und zusätzlich vor der vierten Injektion dann auch nochmal das Testosteron kontrollieren. Warum? Damit man dann entsprechend auch die Intervalle adaptieren kann. Hier gibt es auch ganz klare Schemen, die sich auch sofort und leicht im Internet nachlesen lassen. Was auch ganz wichtig ist, moderne Testosterontherapie, hier auch ganz entscheidend, dass wir nachsehen, gibt es womöglich andere Ursachen, die vorliegen können? Wie schaut das aus? Auch die Lebensstilmodifikation. Ich habe gezeigt, dass es natürlich einen engen Zusammenhang gerade mit metabolischer Störung bzw. auch mit dem metabolischen Syndrom gibt. Das heißt, hier wirklich auch immer an eine Lebensstilmodifikation denken und entsprechend mit dem Patienten kommunizieren. Wenn wir jetzt einmal den ersten Teil des Testosteron zusammenfassen, dann haben wir gesehen, dass Testosteron eine mannigfaltige Wirkung hat und dass es eben diesen ganz wesentlichen Faktor gibt, Zusammenhang Testosteron und metabolisches Syndrom. Es ist eine klare Indikationsstellung für die Testosteronsubstitution notwendig. Also wir haben hier sicher nicht das Wundermittel, aber wenn ein Mangel vorliegt, dann entsprechend sollte auch substituiert werden. Es ist sehr einfach von der Applikation her. Und soweit wir die aktuelle Datenlage auch beurteilen können, ist es sicher im Zusammenhang auf Prostatakrebs und gerade auch aufs kardiovaskuläre Risiko und definitiv nachgewiesen ist der positive Effekt auch auf die sexuelle Funktion. Und mit der sexuellen Funktion wechseln wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zur erektilen Dysfunktion. Erektile Dysfunktion, eins natürlich der Themen, die ebenso den Mann hier auch wirklich nachhaltig im Laufe seines Lebens womöglich betreffen kann. Es gibt doch eine große Zahl, wenn man sich das anschaut, von Patienten, von der Prävalenz her, die mit dem Thema Potenzproblemen auch konfrontiert werden. Wir sehen auch, dass sich hier in Wirklichkeit in der Anzahl der Patienten, in der Prävalenz wenig geändert hat. Wir haben hier ältere Daten, die zeigen bis 50% bei den über 60-, 70-jährigen Patienten und ebenso auch in neueren Untersuchungen sehen wir, dass diese Daten doch valide sind. Wenn man sich das die erektile Dysfunktion anschaut, sexuelle Funktionsstörungen, dann ist es immer ganz wichtig, dass man sich auch überlegt, wie funktioniert eigentlich überhaupt der normale Mechanismus. Hier ist es so, dass wir sehen, dass das doch relativ komplex ist, ganz im Gegensatz zu dem, was oft kolportiert wird, dass das beim Mann so einfach funktioniert, dass man dann nur einen Schalter umlegt und dann hat man eigentlich auch schon alles erledigt. Ist es so, dass wir da wirklich bis in die Tiefe hineingehen müssen, weil gerade die Kombination aus nervaler Steuerung, aber auch natürlich auf der Durchblutungsebene hier die endotheliale Funktion ganz entscheidend sind, dass entsprechend auch eine ausreichende Rigidität erzeugt wird. Risikofaktoren für erektile Dysfunktion, hier sehen Sie natürlich eine ganze Menge und das ist auch mit einer der Überlegungen, dass im Wesentlichen gerade die erektile Dysfunktion hier wirklich einer der Indikatoren ist, wie es um die allgemeine Gesundheit steht. Wir sehen die Risikofaktoren Alter, Rauchen, Diabetes mellitus, Alkoholabusus, Adipositas, das sind natürlich auch mit immer diese Risikofaktoren, die auch nachträglich sich nachhaltig auf die allgemeine Gesundheit auswirken können. Was mich immer wieder fasziniert ist, dass wir eigentlich in größeren Studien erst seit etwa 10 Jahren nachweisen konnten, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem koronaren Herzerkrankung und erektiler Dysfunktion gibt. Und ganz entscheidend hier in diesen Studien, die vor 10 Jahren durchgeführt worden sind, konnte auch gezeigt werden, dass im Wesentlichen Patienten, die eine signifikante Potenzproblematik haben, innerhalb von 7 Jahren bis zu fast 20% auch einen Herzinfarkt bekommen haben. Also das ist auch wirklich etwas, woran einerseits Sie denken müssen, wenn Sie Patienten bei Ihnen sind, die mit Potenzproblemen da sitzen, aber genauso für uns auch immer wieder die Aufforderung, dass man diesen Patienten auch sagt, es könnte ein Problem mit dem Herz oder andere Komorbiditäten geben. Wir haben heute schon auch über PPH gehört, über die vergrößerte Prostata. Auch hier ist es interessant zu sehen, dass eigentlich ein Großteil der Patienten, die mit Erektionsproblemen kämpft, auch gleichzeitige Probleme mit der Prostata hat. Und das, wenn wir uns das in den Studien anschauen, ist nicht nur der Alterseffekt. Wir sehen hier jüngere Männer, etwas ältere Männer und wir sehen den Effekt durch die Zunahme von der LUTS, von den unteren Harntraktsymptomatik versus der normalen Zunahme mit dem Alter. Also wir sehen, in jeglicher Altersgruppe sind die Männer, die Probleme mit der Prostata haben, auch typischerweise diese Männer, die dann Probleme mit der Potenz haben. Wie schaut es aus mit der Therapie der erektilen Dysfunktion? Hier ganz einfach, es gibt eine Stufentherapie. Das heißt, First, Second, Third Line Therapie. Die Erstlinientherapie ist tatsächlich die Lebensstilmodifikation. Es wurde in großen Studien gezeigt, dass bis zu 30% der Patienten, die mit einer grenzwertigen oder leichten Form der erektilen Dysfunktion zu uns kommen, einfach nur durch Lebensstilmodifikationen hier auch wieder eine Verbesserung oder sogar Reversibilität ihrer erektilen Dysfunktion erzielen. Gerade bei uns an der Klinik hat der Professor Gratzig hier eine Studie auch gezeigt, die im Wesentlichen auch zeigen konnte, dass Patienten, die regelmäßig sehr viel Sport betreiben, dass die um ein bis zu 83% vermindertes Risiko hatten, an erektiler Dysfunktion zu erkranken. Ich habe mir dann selber mal die Arbeit gemacht und habe so eine Art Sex-Workout einmal zusammengestellt, weil das Interessante ist, man muss unterscheiden, auch hier bei der Potenz und Hormonen, je nachdem, was man auch hier mit beeinflussen will. Gerade für die Potenz ist es so, dass man hier mit Ausdauersport besser arbeiten kann. Bei den Hormonen ist auch der Einfluss von moderaten Kraftaufbautraining wichtig. Ein Faktor, den man auch zwar hier klein erwähnt, aber immer auch beachten muss, gerade beim Mann, der männliche Beckenboden, auch im Zusammenhang mit Prostata und erektiler Dysfunktion ganz entscheidend, den sollte man da auch mit trainieren und beeinflussen. Rauchen, ganz wichtig, gerade eine Review-Arbeit, die wir publiziert haben. Rauchen hat einen ganz wesentlichen Einfluss, nicht nur, dass es dosisabhängig ist, also es konnte gezeigt werden, dass Raucher, die mehr als 20 Zigaretten rauchen, doch ein erhöhtes Risiko, und zwar auch ein erhöhtes relatives Risiko im Vergleich zu Rauchern, die weniger rauchen, haben, eine erektile Dysfunktion zu entwickeln. Und ganz wichtig auch für Sie, wenn bei Ihnen Raucher sitzen, erklären Sie ihnen auch den positiven Effekt nicht nur auf die Lunge und auf andere Organe, sondern auch auf den Erhalt und die Wiederherstellung ihrer Potenz. Wie schaut es jetzt aus mit den PDE5-Inhibitoren? Da haben wir schon gesagt, das zyklische Guanosin-Monophosphat, das für die Relaxation hier notwendig ist, das wird durch die PDE5-Inhibitoren beeinflusst. Wir haben heutzutage, und das ist wirklich ganz entscheidend, haben wir eine ganze Vielzahl an PDE5-Hemmern, die wir einsetzen können. Die meisten von Ihnen kennen natürlich das Cialis, Levitra und Viagra, das es zwischenzeitlich auch als Generikum gibt und entsprechend auch sehr kostengünstig. Das Spedra ist eines der neueren Medikamente. Im Wesentlichen müssen wir sagen, dass all diese Medikamente ganz ausgezeichnet wirken. Das Entscheidende ist, dass es ein bisschen Unterschiede in der Wirkungsdauer gibt, und das führt auch dahin, dass wir gerade mit den Patienten auch wirklich entsprechend eine Beratung durchführen können und fast für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Therapie finden können mit den PDE5-Hämmern, ob es Patienten sind, die wirklich hier eher eine lange Dauer möchten, beziehungsweise auch gerade die Dauertherapie mit dem Cialis, das es in 5 Milligramm Dosierung gibt. Hier in Kombination, wenn es Probleme mit der Prostata gibt, kann man das sogar täglich applizieren. Ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, und das sollten Sie gerade auch wirklich immer wieder mit dem Patienten kommunizieren: Man kann nur davon warnen, dass man Internetmedikamente bezieht. Das sind Bilder, die ich gerade von einem Kongress in Stockholm mitgenommen habe, die dort eben gezeigt worden sind. Das sind Originalbilder, wie es in solchen künstlichen Fabriken, die irgendwo in Indien sind, ausschaut, wo entsprechend auch Darmpotenzmittel hergestellt werden. Der Handel mit gefälschten Potenzmitteln überschreitet mittlerweile den von Drogenhandel. Also das muss man sich immer wieder auch vor Augen halten, wie gefährlich das sein kann. Was ist bei den Patienten, die Non-Responder sind? Hier ist einer der wichtigsten Punkte, dass das auf Einnahmefehler zurückzuführen ist. In bis zu 60% der Patienten konnte durch entsprechende Schulung auch gezeigt werden, dass diese Patienten auch dann noch, wenn man sie ausreichend einschult und sie ihnen erklärt, wie die Medikamente einzunehmen sind, dass die hier dann zu Respondern geworden sind. Alternative Therapien, hier sind wir bereits in der Second-Line-Therapie, Schwellkörper-Autoinjektion. Man kann das Ganze entweder direkt in den Schwellkörper applizieren oder vorne auch in die Harnröhre einführen. Das ist an sich eine sehr gute Möglichkeit bei den Patienten, die auf die PDE5-Hämmer nicht ansprechen. Vakuumpumpen zählen auch zu den etablierten Formen, und bei den Patienten, bei denen einmal nichts funktioniert von diesen Therapien, muss man auch daran denken, dass es eine Third-Line-Therapie gibt, nämlich operative Therapie, die, das ist nichts Neues, sondern die bereits 40 Jahre hier am Markt ist. Da werden die Schwellkörper durch, in diesem Fall hydraulische Schwellkörperimplantate, aufgebaut, und der Patient kann dementsprechend auch seine Erektion wieder steuern. Zusammenfassend, ganz wesentlich natürlich, dass die erektile Dysfunktion ein Thema ist, das wiederum nicht nur den Mann betrifft, sondern gerade auch partnerschaftlich hier immer wieder gezeigt werden kann, was es auch für einen nachhaltigen Effekt auf die Partnerin hat. ED kann eben ein frühes Symptom, gerade im Zusammenhang mit kardiovaskulärer Problematik und auch der endothelialen Dysfunktion sein. Von der Prävention her wirklich ermuntern Sie auch Ihre Patienten, gerade zum Thema gesunde Lebensführung, aber auch in Bezug auf Rauchen, hier mit dem Rauchen womöglich aufzuhören. Von der Therapie her haben wir einfach gute PDE5-Hämmer, die wirklich leicht auch eingesetzt werden können, und man sollte immer daran denken, wenn einmal bei einem Patienten das nicht funktioniert, dass entsprechend ein Einnahmefehler vorliegen kann und es dann auch Zweit- und Dritttherapien gibt. Ich glaube, hier noch zum Abschluss ein kurzes Dia, das zeigt, wie sehr eigentlich gerade Erektile-Dysfunktion und das Problem mit erniedrigtem Testosteron mit all den Thematiken, mit denen Sie als Allgemeinmediziner, aber auch die Internisten natürlich beschäftigt sind, hier wirklich zusammenspielt und was da für eine Quervernetzung vorliegt. Und ich glaube, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich glaube, da sollten wir auch zusammen an einem Strang ziehen.